Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Weniger Geld für Banker. In den USA geben Manager Boni zurück. In der Schweiz bricht bei der CS eine neue Bescheidenheit aus. Und der deutsche Bankchef Joe Ackermann verdient noch ein Zehntel des Vorjahres. Shopping in der Schweiz. Swiss Life erhält einen Großaktionär aus Deutschland. Die Börsenkurse steigen. Der Pranger nützt. Weltweit werden Menschen in weniger Ländern hingerichtet. Dank internationalem Druck, sagt Amnesty International. Und Bleiberecht ist Glückssache, sagt die Schweizerische Flüchtlingshilfe und verlangt die Gleichbehandlung von Asylbewerbern in allen Kantonen. Gast im Tagesgespräch ist Beat Meiner, Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Christoph Studer.
Bei der Schweizer Grossbank Credit Suisse haben die Kader 2008 deutlich weniger verdient als in den Vorjahren. Nach Angaben im Geschäftsbericht der CS erhielt beispielsweise Konzernchef Brady Dugan noch 2,8 Millionen Franken gegenüber mehr als 22 Millionen im Vorjahr. Gesunken sind auch die Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Gesamtsumme sank von 40 Millionen auf neu noch 13 Millionen Franken. Ebenfalls deutlich geschrumpft ist im vergangenen Jahr der Lohn des Chefs der Deutschen Bank. Mit umgerechnet 2,1 Millionen Franken verdiente der Schweizer Joe Ackermann noch ein Zehntel des Vorjahres. Die deutsche Versicherungsholding Talanx steigt beim größten Schweizer Lebensversicherer Swiss Life ein. Talanx, der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern, erwirbt gegen 10% der Swiss Life-Gruppe. Zudem übernimmt Talanx von Swiss Life einen kleinen Teil von dessen Beteiligung am deutschen Finanzdienstleister MLP. Swiss Life hält nun noch 16% an MLP. Der Gewinn der Swiss Life war im vergangenen Jahr um rund 1 Milliarde eingebrochen auf noch 340 Millionen Franken. Der Winterthurer Industriekonzern Rieter hat letztes Jahr einen Verlust von fast 400 Millionen Franken erlitten. Es ist dies der erste Verlust seit mehr als 20 Jahren. Im Vorjahr machte Rieter noch einen Gewinn von 211 Millionen. Der Umsatz schrumpfte um 20%. Rieter produziert Textilmaschinen und Autoausrüstung. Der Konzern werde nicht darum herumkommen, nochmals eine große Zahl von Stellen abzubauen, sagte Konzernchef Hartmut Reuter. Die beiden Rieter Großaktionäre Peter Spuler von Stadler Rail und Michael Pieper vom Küchenbauer Franke sollen in den Verwaltungsrat einziehen. Die deutsche Regierung ist sich bei der Bekämpfung der Steuerflucht nicht einig. Ein Gesetzentwurf von SPD-Finanzminister Steinbrück steht auch an der nächsten Regierungssitzung von morgen nicht auf der Tagesordnung, wie ein Regierungssprecher erklärte. Im Kern sieht der Entwurf vor, dass Steuerpflichtige, die ein Konto in einer Steueroase haben, dem Steueramt umfassend Auskunft geben müssen. Die Sozialdemokraten drängen auf einen raschen Entscheid. Die CSU und die CDU von Kanzlerin Merkel hingegen kritisieren, das Gesetz würde ehrliche Bürger unter einen Generalverdacht stellen. Die Liechtensteinische Landesbank hat letztes Jahr 38% weniger verdient. Der Gewinn machte noch 150 Millionen Franken aus. Der Wert der verwalteten Vermögen sank um 23% auf noch 46 Milliarden. China schlägt eine neue weltweite Leitwährung vor. Der Präsident der chinesischen Zentralbank schreibt im Internet, mit einer neu zu schaffenden Leitwährung könne verhindert werden, dass das Währungssystem von einzelnen Staaten beeinflusst werde. Das neue System müsse vom Internationalen Währungsfonds gesteuert werden. China sorgt sich, die Politik der USA in der Finanzkrise könnte sich negativ auf die chinesischen Währungsreserven in der Höhe von 2 Billionen Dollar auswirken. Im luzernischen Emmenbrücke können 150 Angestellte der ehemaligen Visco Swiss aufatmen. Ihre Arbeitsplätze werden von der Firma Sefa im St. Gallischen Tal gesichert. Die ehemalige Visco Swiss, die heute Nexis Fibers heißt, stellt Industriegarn her. Sie befindet sich in Nachlassstundung. Noch nicht klar ist, was mit den restlichen 125 Nexis-Arbeitsplätzen passiert. In der Schweiz sind auch letztes Jahr wieder mehr Bioprodukte verkauft worden. Der Umsatz stieg um 11% auf gut 1,4 Milliarden Franken, wie die Vereinigung der Schweizer Biolandbauorganisationen BioSwiss mitteilt. Der Markt für Bio-Lebensmittel habe sich damit doppelt so stark entwickelt wie der gesamte Lebensmittelmarkt. In der Schweiz arbeiten gut 5.500 Landwirtschaftsbetriebe nach den Richtlinien von BioSwiss. Sie bewirtschaften 11% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe fordert, dass Härtefälle im Asylbereich gesamtschweizerisch gleich behandelt werden. Heute sei dies nicht gewährleistet, da die Kantone die geltenden Regeln sehr unterschiedlich umsetzen würden. An einer Medienkonferenz in Bern hat die Flüchtlingshilfe nun mehrere Massnahmen vorgeschlagen. Unter anderem sollten alle Kantone eine Härtefallkommission einsetzen, so die Flüchtlingshilfe. Nach dem gewaltsamen Tod der 16-jährigen Lucy sollen die Abläufe bei den Aargauer Strafvollzugsbehörden untersucht werden. Dies hat das Kantonsparlament beschlossen. Die Untersuchung durch eine Kommission des Grossen Rates solle systematische Schwachstellen aufzeigen, damit ähnliche Taten verhindert werden könnten.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Tiefere Löhne, weniger Boni. Wir fragen, ist eine neue Bescheidenheit ausgebrochen bei den Bankern und Managern? Ist es Umdenken oder nur der öffentliche Druck? Dann, wenn das Ausland in die Schweiz kommt. Swiss Life wollte in Deutschland einkaufen, nun kamen die Deutschen zu Swiss Life. Israel hat bald eine neue Regierung, links und rechts reichen sich die Hand. Italien hat wieder einen Skandalprozess. Der Juventus-Manager Moggi steht wieder vor Gericht wegen Schadenersatzklagen. China, USA, Weißrussland. Dort gibt es die Todesstrafe noch und doch scheint der internationale Druck dagegen langsam zu nützen. Und um gleiche Rechte für abgewiesene Asylsuchende in allen Kantonen, dies in Zeiten der Wirtschaftskrise, geht es im Tagesgespräch mit Beat Meiner, dem Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.935 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 52,66 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 12,68. Der neue Wintereinbruch hat vor allem den Berggebieten wieder große Schneemengen gebracht. Den höchsten Wert meldet das Bedretto-Tal im Gotthardgebiet mit 56 Zentimetern. Damit zu den Prognosen: im Norden gibt es bei rund 5 Grad Schneeschauer bis ins Flachland. Dazwischen kann kurz die Sonne scheinen. In den Alpen fällt teils anhaltend Schnee. Im Süden scheint mit starkem Nordwind die Sonne bei rund 14 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag ist es im Norden windig und nass bei 7 Grad. Die Schneefallgrenze steigt am Mittwoch auf rund 800, am Donnerstag auf 1200 Meter. Im Süden hat es am Mittwoch mehr Wolken, sonst ist es oft sonnig bei rund 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Region Zürich. Auf der A1 Richtung Zürich ist der Abschnitt zwischen Dietikon und dem Limmataler Kreuz zurzeit wegen eines Unfalls gesperrt. Es wird empfohlen, via Verzweigung Wickertal, Luzern-Sieltal nach Zürich zu fahren oder auf den öffentlichen Verkehr auszuweichen. Als Folge davon Stau auf folgenden Strecken: auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und Attikon sowie zwischen dem Barecktunnel und Dietikon.
Nun haben die Chefs von AIG, des verstaatlichen amerikanischen Versicherungskonzerns, also dem Druck von Politik und Öffentlichkeit nachgegeben. Sie wollen Bonizahlungen in der Höhe von 50 Millionen Dollar zurückzahlen. Und auch in der Schweiz geben sich die Manager bescheidener. Die Führungsriege der Credit Suisse gibt heute bekannt, für 2008 massiv weniger Lohn und Boni erhalten zu haben. CS-Chef Brady Dogan zum Beispiel bekommt statt 22 Millionen Franken in Anführungszeichen nur noch 2,8 Millionen Franken. Massiv weniger Geld also für die Spitzenmanager. Frage an Wirtschaftsredaktor Philipp Erath: Ist nun die neue Bescheidenheit ausgebrochen?
Das kann man generell nicht so sagen. Und man muss auch den Fall AIG und den Fall Credit Suisse auseinanderhalten. Einen gemeinsamen Nenner kann ich aber trotzdem ausmachen, nämlich die Bescheidenheit der Manager kommt nicht aus freien Stücken. Das war bei den umstrittenen Bonuszahlungen bei der UBS so und das ist ja auch jetzt bei AIG und der CS der Fall. Vielmehr zeigt sich, dass sich seit der Wirtschaftskrise die hohen Löhne und Bonuszahlungen einfach immer weniger rechtfertigen lassen. Und auch der Druck der Öffentlichkeit, der wird immer größer.
Kommen wir zuerst auf die Schweiz zu sprechen. Die Credit Suisse zahlt massiv weniger an Löhnen und Boni für die Chefetage. Zeigt sich da jetzt auch der Druck der Öffentlichkeit?
Die Credit Suisse reagiert einfach auf das schlechte Jahresergebnis 2008 primär. Wenn die Bank Verlust macht, dann sollen Verwaltungsrat und Management einfach weniger bekommen, sprich nur das Grundsalär. Auch nicht unterschätzen, aber darf man den öffentlichen Druck, wie zum Beispiel die Abzockerinitiative von Thomas Minder und die Stimmung bei den Aktionären. Diese gutieren immer weniger die Lohnexzesse und sie wollen auch an den Generalversammlungen über die Löhne und über die Lohnsysteme sprechen. Dem allem kommt jetzt die Credit Suisse mit ihrer, sagen wir mal, halb freiwilligen Selbstbeschränkung zuvor.
In den USA geben die Manager der verstaatlichen AIG Geld zurück. Wie steht es dort? Was ist dort der Grund?
Das ist ein bisschen etwas anderes als es in der Schweiz. AIG existiert ja nur noch dank einer staatlichen Unterstützung in der Höhe von 180 Milliarden Dollar. Trotzdem wollten sich die obersten Manager von AIG belohnen mit 165 Millionen Dollar an Boni. Die sind im März ausbezahlt worden. Das sorgte für einen richtigen Sturm der Entrüstung in den Staaten. Die Steuerzahler, die wegen der Wirtschaftskrise immer stärker leiden, die sahen es einfach nicht ein, dass die in ihren Augen unfähige Führungsriege auch noch vergoldet werden soll. Auch die Justiz riefen die Bonuszahlungen auf den Plan. Ein Staatsanwalt in New York drohte mit einer Untersuchung. Schließlich wollte das amerikanische Parlament durchsetzen, dass Bonuszahlungen mit 90% besteuert werden. Das als Reaktion auf die Bonuszahlungen an die AIG-Manager. Kurzum, in Amerika geht es um eine verstaatlichte Versicherungsgesellschaft und der Druck der Öffentlichkeit, der Druck der Steuerzahler, der wurde einfach zu groß und dem konnte sich die Führungsriege schlussendlich einfach nicht mehr entziehen.
Nun gibt es auch in Europa Versicherungen und Banken, die der Staat vor dem Untergang gerettet hat. Werden diese nun ebenfalls ihre Saläre anpassen? Also hat der Entscheid aus den USA auch in Europa Signalwirkung?
Von einer Signalwirkung möchte ich nicht sprechen, denn in Europa ist das alles schon geschehen. Es gibt ja auch Institute, die Staatshilfe bezogen haben. Und diese haben bereits Vorgaben aus der Politik erhalten, was die Lohnfrage betrifft. So zum Beispiel in England. Dort hat die britische Regierung die Boni der Royal Bank of Scotland um 80% reduziert. Die wollten ursprünglich viel mehr, als sie am Schluss dann bekommen haben. Und in Deutschland beschloss die Regierung, dass Banken am Staatstropf ihren Chefs nur noch eine 500.000 Euro Fixgehalt zahlen dürfen. Allerdings wird in Deutschland auch kritisiert, dass diese Fixierung der Fixlöhne eben auf diese 500.000 Euro umgangen werden kann durch Hintertüren wie zum Beispiel Boni.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath. Und wir bleiben gleich in Europa. Auch in Frankreich schlägt das Thema hohe Wellen. Übers Wochenende mussten die Spitzen der staatsgestützten Großbank Société Générale doch noch auf ihre Vorzugsaktien verzichten, nach massivem Druck aus der Öffentlichkeit. Und heute hat Präsident Sarkozy neue Maßnahmen angedroht, falls die Chefs selbst nicht zur Raison kämen. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Sinn für die allgemeine Stimmungslage haben die Direktoren der Großbank Société Générale nicht bewiesen. Ende letzter Woche demonstrierten abermals mehr als 1 Million Beschäftigte, weil sie den Gürtel enger schnallen müssen oder gar konkret befürchten, ihre Stelle zu verlieren. Exakt diesen Zeitpunkt wählte die Spitze der Société Générale aus, um bekannt zu geben, dass ihre 4 obersten Direktoren abermals großzügig mit Aktien zum Vorzugspreis bedacht würden. Es sind dieselben Direktoren, unter deren Verantwortung der Trader Jérôme Kerviel den Rekordbetrag von 5 Milliarden Euro verzocken konnte, und dieselben Direktoren, die im Zuge der Finanzkrise annähernd 2 Milliarden Euro Staatshilfe entgegennahmen, in der Hoffnung, ihre Bank zu stabilisieren. Die Empörung war entsprechend, doch es brauchte mehrfache, unzweideutige Worte des Staatspräsidenten und der Finanzministerin, bis die Bankdirektoren auf die Stock Options verzichteten. Das Klima ist inzwischen so in Frankreich, dass Regierungssprecher Châtel heute früh unzweideutig nachlegte, als die Zeitung Libération den nächsten Fall bekannt gab. Es geht um den Autozulieferer Valeo. Der Direktor erhielt gut 3 Millionen Euro als Abfindung, die ihm laut Vertrag zustehen, sofern er zufriedenstellend arbeitet. Doch er wurde eben wegen strategischer Differenzen, wie es heißt, entlassen und der Konzern will 5000 Stellen streichen, davon 1500 alleine in Frankreich. Valeo erhielt auch eine Millionenspritze aus dem strategischen Fonds der Regierung und der Staat übernahm eine Minderheitsbeteiligung am Kapital, um Valeo zu stützen. Das alles passt nicht zusammen, lautet der Tenor in Frankreich. Der Staat als neuer Aktionär werde sich gegen die Abfindung an den ehemaligen Chef sperren, stellte der Regierungssprecher denn auch in Aussicht. Präsident Sarkozy verlangt derweil konkrete Maßnahmen, wie er sagt, um die Cheflöhne zu kontrollieren. Der Arbeitgeberverband soll noch diesen Monat Vorschläge unterbreiten. Andernfalls werde der Staat Gesetze erlassen, um künftige Exzesse zu verbieten, sagt Sarkozy, der sich heute Abend in der besonders krisengeschüttelten Picardie einmal mehr an die skeptische Bevölkerung wenden will, im Versuch, die verbreiteten Zweifel an seiner Krisenpolitik zu zerstreuen.
Talanx, der große deutsche Versicherungskonzern, steigt also bei Swiss Life ein, beim größten Schweizer Lebensversicherer. Die Zusammenarbeit mit Talanx ist aber nur die zweite Wahl für Swiss Life, die frühere Rentenanstalt. Eigentlich wollte Swiss Life nämlich zur regelrechten Deutschlandoffensive ansetzen und dort groß ins Finanzberatungsgeschäft einsteigen. Diese Pläne sind jetzt nun vorerst gescheitert. Evelyn Kobler.
Swiss Life wollte in Deutschland hoch hinaus, vielleicht zu hoch. Die Übernahme des deutschen Finanzberaters AWD im Dezember 2007 ging noch reibungslos über die Bühne. Den AWD-Gründer Carsten Maschmeyer stellte sich voll und ganz hinter die Übernahme, kassierte einen stattlichen Preis für seine Firma, die Privatleuten Bank- und Versicherungsprodukte verkauft und wurde im Gegenzug größter Einzelaktionär von Swiss Life. Doch Swiss Life wollte in Deutschland noch höher hinaus und liebäugelte deshalb mit MLP, einem anderen deutschen Finanzberater. Dort stieß der Schweizer Versicherungskonzern aber auf wenig Gegenliebe. MLP wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den unliebsamen Grossaktionär aus der Schweiz, weigerte sich zum Beispiel, seinen Kunden weiterhin aktiv Swiss Life-Produkte zu verkaufen. Denn MLP sah seine Position als unabhängiger Finanzberater bedroht. Nun krebst Swiss Life zurück, baut ihre Beteiligung an MLP weiter ab, wie der Konzern heute Morgen mitgeteilt hat. Damit ist die Idee eines starken Trios in Deutschland mit Swiss Life, AWD und MLP gestorben. Eine Idee, die vor allem Carsten Maschmeyer vorangetrieben hatte. Er, der mit dem Verkauf von Finanzprodukten groß geworden war, wollte Swiss Life vom reinen Versicherer zu einem großen, unabhängigen Finanzberater wandeln. Ein Vorhaben, das nun gescheitert ist. Deshalb greift Swiss Life nun zu Plan B und wirft sich Talanx an die Brust. Talanx, die Nummer 3 unter den deutschen Versicherungshäusern, kauft knapp 10% der Swiss Life Aktien und plant eine punktuelle Zusammenarbeit. So wollen Talanx und Swiss Life in Deutschland gewisse Versicherungsprodukte zusammen vertreiben oder auch im internationalen Geschäft mit Lebensversicherungen kooperieren. Swiss Life startet also einen zweiten Versuch, das Deutschlandgeschäft voranzutreiben und das verstaubte Image eines langweiligen Schweizer Lebensversicherers abzustreifen. Verglichen mit dem geplanten Zusammenspannen mit zwei Finanzberatern ist die Zusammenarbeit mit Talanx sicher weniger spektakulär und auch weniger riskant. Aber vielleicht ist der heute angekündigte Strategiewechsel auch nur ein Zwischenschritt, denn der ehemalige AWD-Gründer Carsten Maschmeyer ist mittlerweile zweitgrößter Aktionär bei Swiss Life und er drängt in den Verwaltungsrat. Ob er sich dort damit zufrieden gibt, dass Swiss Life ein reiner Versicherungskonzern bleibt, wird sich erst dann zeigen.
In Israel sind die Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung in vollem Gange. Heute Morgen nun haben der designierte Regierungschef Benjamin Netanyahu von der rechtsgerichteten Likud-Partei und Ehud Barak von der Sozialdemokratischen Arbeitspartei eine Koalitionsvereinbarung unterschrieben. Robert Stähli von der Auslandredaktion, die rechtsorientierte Likud und die linksgerichtete Arbeitspartei, das klingt nach einer ungewöhnlichen Allianz. Was würde dieser Zusammenschluss bedeuten für Israels Politik?
Ja, damit hätte der designierte Premier Netanyahu mindestens ein Ziel erreicht, zwar nicht die angestrebte ganz große Koalition aller wichtigen Parteien im Lande, aber immerhin eine etwas breiter abgestützte, größere Koalition eben mit der traditionellen Arbeitspartei. Um das zu erreichen, musste Netanyahu allerdings Konzessionen machen an die Arbeitspartei, etwa die Zusicherung, dass der Friedensprozess mit den Palästinensern fortgeführt werde. Für Netanyahu hatten diese Friedensverhandlungen im Wahlkampf mindestens und vor allem die Errichtung eines palästinensischen Staates bisher überhaupt keine Priorität. Er wollte sich maximal für die wirtschaftliche Entwicklung der von Israel besetzten Palästinensergebiete einsetzen. Also hier hat er größere Konzessionen machen müssen.
Ist denn jetzt die Regierung Netanyahu gesichert mit dieser Vereinbarung?
Nein, überhaupt noch nicht. Zwar hätte Netanyahu, vielleicht muss man das wirklich im Konditionalis sagen, zwar hätte Netanyahu mit dem Regierungseintritt der Arbeitspartei jetzt eine etwas größere Koalition eben mit seinem Likud-Block, der Russenpartei, Israel Beitenu mit der rechtsgerichteten religiösen Schass-Partei und eben der Arbeitspartei. Aber gesichert ist diese Koalition überhaupt nicht, denn die Delegierten der Arbeitspartei, die werden schon heute Nachmittag darüber entscheiden, ob sie überhaupt in eine solche Regierung Netanyahu eintreten sollen. Und es ist völlig offen, wie diese Abstimmung ausgehen wird. Noch gestern hatten 7 der 13 Parlamentarier der Arbeitspartei sich gegen eine solche Regierungsbeteiligung ausgesprochen. Es könnte also durchaus sein, dass es heute Nachmittag zu einem Plebiszit gegen den Parteichef Barak kommt, dass dieser im Extremfall sogar gestürzt werden könnte. Und das würde dann bedeuten, dass der designierte Premierminister Netanyahu bereits heute Abend einen neuen Koalitionspartner suchen müsste.
In Israel ist also noch einiges offen. Das waren Einschätzungen von Auslandredaktor Robert Stähli. Flüchtlinge, die in der Schweiz vergeblich um Asyl nachgesucht haben, bekommen eine zweite Chance. Sie können unter gewissen Bedingungen ein sogenanntes Härtefallgesuch stellen. Für die Behandlung solcher Härtefallgesuche sind seit 2 Jahren die Kantonsbehörden zuständig. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat heute vor den Medien eine Bilanz über diese Härtefallregelung gezogen. Und diese Bilanz fällt negativ aus. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Die Prüfung von Härtefallgesuchen sei zur Lotterie geworden, genauso wie man es bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe prophezeit habe, sagt Mediensprecher Jan Golle. Die Regelung in der Gesetzgebung des Bundes sei zu wenig klar formuliert. Die Kantonsbehörden hätten unterschiedliche Praktiken entwickelt.
Deswegen kommt man jetzt zu einem quasi Wildwuchs von Praktiken, was für die betroffenen Personen mit Ungleichbehandlungen verbunden ist.
Wer beispielsweise im Kanton Waadt ein Härtefallgesuch stellt, hat mehr Chancen, dass dieses bewilligt wird, als im Kanton Zürich. Die Statistik der Flüchtlingshilfe zeigt, dass im letzten Jahr im Kanton Waadt über 500 Gesuche bewilligt wurden. Im Kanton Zürich waren es nur deren 7. Damit ein Härtefallgesuch überhaupt Chancen hat, muss ein Antragsteller mindestens 5 Jahre in der Schweiz gelebt haben und gut integriert sein. Und eine Rückreise in sein Heimatland würde ihn in eine persönliche Notlage bringen. Diese Kriterien würden unterschiedlich ausgelegt, erklärt Jan Golle. Zum Beispiel, was gut integriert heiße. Golle nennt als Beispiel die Sprachkenntnisse.
Es ist so, dass manche Kantone verlangen, dass die betroffenen Personen sich ausdrücken können und andere Kantone verlangen quasi ein Matura-Niveau, damit man von dieser Härtefallregelung profitieren kann.
Wie reagiert man nun aber in den Kantonen auf diese Kritik? Roger Schneeberger, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, hat zwar ein gewisses Verständnis, er verweist aber auf die Autonomie der Kantone.
Es ist eine ungleiche Behandlung, das streite ich gar nicht ab. Ich sage nur, dass diese ungleiche Behandlung vom Gesetzgeber gewollt ist, sonst hätte er diese Bestimmung nicht als Kann-Formulierung gewählt.
Bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe will man diese Kann-Formulierung im Gesetz aber nicht hinnehmen. Das Bundesamt für Migration müsse die Regelung klarer formulieren. Dort hat man das Problem erkannt. Neue Weisungen sind bereits in der Vernehmlassung und zielen genau in diese Richtung. Präziser formulierte Kriterien, die bewirken sollen, dass den Kantonsbehörden weniger Spielraum bleibt. Damit es für Betroffene keine Rolle mehr spielt, ob sie im Kanton Zürich oder in der Waadt leben.
Andrea Jacki, mehr zum Thema gleich um 1 im Tagesgespräch. Vor 2 Jahren platzte der größte Fußballskandal Italiens. Luciano Moggi, der berühmte Manager des legendären Fußballclubs Juventus Turin, wurde überführt, wie er Schiedsrichter bestach und damit ganze Fußballspiele manipulierte. Der Skandal ging unter dem Namen Calciopoli in die Geschichte ein. Moggi wurde zu 18 Monaten bedingt verurteilt, Juve in die zweite Liga zurückgestuft und andere Clubs mit Geldstrafen abgeurteilt. Heute steht Luciano Moggi wieder vor Gericht. Der italienische Staat verlangt von ihm und 18 weiteren Angeklagten 120 Millionen Euro Schadenersatz. Eine kuriose Klage mit handfestem Hintergrund. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die Aufregung vor bald 3 Jahren war groß, als ganz Italien auf sämtlichen TV-Kanälen hören konnte, wie Luciano Moggi, legendärer Manager von Juventus Turin, und seine von ihm manipulierten Schiedsrichter jeweils abmachten, wie sie in dieser oder jener Partie pfeifen würden. Hallo, wie geht's? Gut, gut. Und du? Nun, schau, bei der nächsten Partie gebe ich vor, für diese zu sein. Aber in Wirklichkeit arbeite ich ja für Juve, wie du weißt. Es waren solche abgehörten Telefongespräche zwischen den Schiedsrichtern, die ein ausgedehntes Netz von Abmachungen und Mauscheleien im Vorfeld fast aller Spiele zutage förderten. Und in der Mitte, wie die fette Spinne in ihrem Netz, Luciano Moggi, der Fußballpate und Strippenzieher, der dafür sorgte, dass es Juve gut geht, aber nie so gut, dass es sofort auffallen würde. Heute muss Moggi, der bereits zu 18 Monaten unbedingt verurteilt wurde, wieder vor Gericht erscheinen. Kläger ist dieses Mal der italienische Rechnungshof. Er wirft Moggi vor, mit seinem Treiben den Calcio besudelt zu haben und so Hunderttausende von Fans, angewidert von den Machenschaften, vom Besuch der Stadien abgehalten zu haben. Dadurch seien dem Staat Millionen an Billetsteuern entgangen. Zudem hätten die sonst so wettverrückten Italiener gestreikt und viel weniger Toto Calcio-Zettel ausgefüllt als sonst, was dem Staat abermals Millionen Verluste brachte. Alles in allem verlangt Italien von Moggi und seinen Kumpanen 120 Millionen Euro Schadenersatz. Luciano Moggi, heute 71-jährig, ficht das alles nicht an. Er betrachtet sich ohnehin als unschuldig. Die anderen, die Richter, würden einfach nicht schätzen können, was er für den italienischen Fußball alles getan habe. Und es scheint so, als hätten die Italiener ihm längst alles verziehen. Regelmäßig wird er wieder in TV-Shows eingeladen, darf aus seinem Buch und Calcio nel cuore ein Tritt ins Herz vorlesen und hat in der Berlusconi-freundlichen Tageszeitung Libero eine Kolumne erhalten.
»25 Länder vollziehen noch die Todesstrafe. Letztes Jahr wurden fast 2400 Menschen hingerichtet. Das hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bekannt gegeben. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Gleichzeitig stellt Amnesty aber auch fest, die Todesstrafe wird in immer weniger Staaten vollzogen. Warum dieser Widerspruch? Der Bericht von Karin Wenger und Franco Battel.
Mit großer Mehrheit hat die UNO-Generalversammlung im vergangenen Dezember für die Aussetzung der Todesstrafe gestimmt. Lukas Lapphardt von Amnesty International wertet dies als positives Zeichen, gibt jedoch auch zu bedenken:
Diese Moratoriumsresolution hat keine Rechtsverbindlichkeit. Es ist eine Aufforderung an die Staaten, dass sie Hinrichtungen aussetzen mit Blick auf eine Abschaffung der Todesstrafe.
Der erhöhte internationale Druck führe denn auch dazu, dass immer mehr Länder die Todesstrafe abschaffen würden, sagt Lapphardt. Im Jahr 2008 haben jedoch immer noch 25 Länder an der Todesstrafe festgehalten. 2390 Personen wurden exekutiert. Das sind beinahe doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Dies sei damit zu erklären, dass Amnesty International im vergangenen Jahr in China mit einer besseren Methode genauere Daten sammeln konnte. Im Jahr 2007 konnten China 470 Exekutionen nachgewiesen werden, im Jahr 2008 waren es 1718, andere Menschenrechtsorganisationen sprechen gar von 5.000 bis 6.000. Die Machthaber von China und von vielen Ländern im Nahen Osten behaupten weiterhin, dass mit der Todesstrafe die Kriminalität wirksam bekämpft werden könne. Lapphardt widerspricht.
Wir wissen von einer langen Statistik und Einzelfalluntersuchungen, dass die abschreckende Wirkung der Todesstrafe auf kriminelle Akte nicht existiert.
Im Westen habe diese Erkenntnis zu einem Umdenken geführt. In den USA beispielsweise würden zwar immer noch 50 bis 60 Personen pro Jahr hingerichtet, einzelne Bundesstaaten setzten jedoch positive Zeichen. So hat der Gouverneur von New Mexico vor wenigen Tagen ein Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe unterzeichnet. Ein Entscheid, hinter dem jedoch auch finanzielle Gründe stecken könnten. Jede Hinrichtung verschlingt 1,5 Millionen Dollar oder mehr.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.